unabhängig davon, ob man den IAB gezogen hat, den Investitionsabzugsbetrag, kann man immer nach aktueller Rechtslage 20% frei, also frei auf die ersten 5 Jahre verteilen. Und jetzt werden das 50%. So, stellt euch jetzt mal nochmal diesen Photovoltaikanlagenfall vor, wo viele dann so einen Investitionsabzugsbetrag ziehen. Du hast heute die Idee, eine Anlage für 400.000 Euro zu kaufen. Das heißt, du schreibst in deine 24 oder vielleicht hattest du dir auch schon letztes Jahr die Idee, schreibst in deine 23er Steuererklärung einen Abzugsbetrag von 200.000 Euro rein. Das ist der Maximalbetrag. In 2026 kaufst du die dann. Dann ziehst du von deiner Bemessungsgrundlage, von dem Kaufpreis von 400.000 Euro, ziehst du den IAB, den du 2 bis 3 Jahre vorher gezogen hast, schon mal die 200.000 ab, also die Hälfte. Restbuchwert
200.000.
Jetzt kannst du davon im Anschaffungsjahr nochmal 50% ziehen. Das heißt, nochmal 100.000 Euro Kosten gegen deine Steuer. Mhm.
Das ist so, das summiert sich dann auf. Es ist 50% auf den Rest. Ich habe dann effektiv 75%.
Also ich habe dann noch 100.000, die ich über die Laufzeit dann abschreibe, übrig.
Genau, und dann hat man ja gerade noch ein Thema, bewegliche Wirtschaftsgüter, degressive Abschreibung. Das heißt, die verbleibenden 100.000, auf die gilt meines Erachtens, wenn das dem Entwurf entsprechend dann durchgesetzt wird, nochmal, dass du neben der Sonderabschreibung, neben den 100.000, ja nochmal 25% degressive Abschreibung machen kannst.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2024, diese Steuertricks funktionieren jetzt. Wir wollen euch einen Überblick geben, wie man als Immobilieninvestor sehr gut Steuern sparen kann, ganz speziell in 2024, was sich alles geändert hat und wer muss diesen Überblick selbstverständlich geben? Natürlich Martin Richter. Hallo Martin.
Ja, hallo, ich grüße euch, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und euch auch diesmal wieder die neuesten Neuigkeiten und alte Weisheiten des Steuerrechts näher bringen kann.
Genau, und dann sitzt neben mir noch jemand genauso underdressed wie ich. Hallo Stefan.
Hallo Marco. Ja, ich habe gerade auch schon einen abgekriegt von Martin.
Ja. Also genau. Aber es gibt einen Grund, warum Martin Anzug und Krawatte trägt. Er ist nämlich, wie wir sagen, Deutschlands bester Steuerberater fürs Thema Immobilien. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir machen immer wieder zusammen einige Podcasts und Videos. Wir nehmen jetzt 3 Podcasts auf, wo wir uns ein bisschen länger in Ruhe unterhalten und machen auch noch ein paar schöne Kurzvideos von dir. Beides gibt's jeweils auf dem Immocation Podcast und dem YouTube-Kanal. Wir fangen also an mit den Steuertricks 2024. Erstes Thema, was wir uns rausgesucht haben, Nutzungsdauer. Erklär mal, was tut man, was kann man bei der Nutzungsdauer optimieren und was ist da 2024 gerade relevant?
Ja, wir wollen ja möglichst wenig Steuern zahlen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und wenn man sich anschaut.
Zumindest die Leute, die das Video schauen, schätze ich, ja.
Genau. Jetzt ist es so, dass man ja das steuerpflichtige Einkommen so ermittelt, dass ich von den Einnahmen die Ausgaben abziehe. Und eine dieser Ausgaben, dieser Kosten, das ist die sogenannte Abschreibung. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann kann ich nicht den gesamten Kaufpreis sofort gegen meine Einnahmen rechnen, sondern ich muss die Anschaffungskosten der Immobilie und dann nicht mal der ganzen Immobilie, sondern nur des Anteils, der aufs Gebäude entfällt, nicht der auf den Grund und Boden entfällt. Diesen Anteil, der aufs Gebäude entfällt, den muss ich über 50 Jahre ab, oder den muss ich über 50 Jahre aufteilen in einzelne Tranchen, also sogenannte 2% des Gebäudeanteils. Dann gibt es auch bei älteren Gebäuden noch die Möglichkeit, das auf 40 Jahre nur aufzuteilen, aber irgendwie auch 2,5% ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
Das und würde man, wenn es geht, am liebsten schneller in größeren Portionen machen, ne? Weil richtig. Geld, das ich heute bei der Steuer absetzen kann, bringt mir jetzt was und nicht erst in 40 Jahren. Ne?
Genau, und das Tolle an diesem Geld, was man dort absetzen kann, ist, man zahlt es ja nicht mal. Ja. Also man hat einmal das Gebäude gekauft und jetzt ist quasi diese Abschreibung eher eine virtuelle Größe, wo der Gesetzgeber halt diese 2% oder 2,5% als Standardsätze sich irgendwann mal überlegt hat. Und jetzt gab es ein Urteil, da spicke ich mal kurz, das ist vom 28. Juli 2021. Da hat der Bundesfinanzhof gesagt, man kann mit einem relativ einfachen Verfahren durch jeden Sachverständigen, egal wie es definiert ist, ist halt Gutachter, durch jeden Sachverständigen kann man nachweisen, dass die Abschreibungsdauer kürzer ist. Jetzt geht man also, was vor diesem Urteil sehr schwer war, da musste man ein sehr aufwendiges Bausubstanzgutachten erstellen, aber Aktuell nach diesem Urteil kann man also sagen, man geht zu einem Gutachter und bestellt ein Gutachten, das mir sagt, das Gebäude ist jetzt nur noch 20, 25, 30 Jahre nutzbar.
Mit quasi ein bisschen der Idee, wenn man jetzt überhaupt gar nichts mehr in dieses Gebäude investieren würde, zero, wie lange könnte man das für den Zweck noch verwenden, für den man es gerade verwendet? Ne? Das ist so ein bisschen die Denkweise.
Genau.
Das ist dann keine Bauruine zwingend, aber es ist dann zum Beispiel ohne weitere Investments so nicht mehr verwendbar.
Oder? Ich finde das du hast ja gerade schon gesagt, virtuell, ne? Für mich ist das alles irgendwie ein bisschen Schattenboxen so. Also, man schreibt die Immobilien ab, klar, aber ich meine, die sind ja danach trotzdem irgendwie noch nutzbar, aber muss es halt geben. Also ich meine, wie lange einen Laptop schreibt man ab? Über 3 Jahre typischerweise?
Aktuell kann man den sofort absetzen, aber lass mal so großen Personalcomputer 3 Jahre,
genau. Ja, okay. Und da kann man sich irgendwie vorstellen, danach wird der wirklich wahrscheinlich erneuert, weil er technisch veraltet ist oder irgendwie so. Bei Immobilien finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass das so ist, aber ist ja schön.
Ja. Ist halt so, genau. Also man muss quasi dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgend den Wertverzehr eines Wirtschaftsguts auch abbilden. Und da hat man halt diese relativ langen Abschreibungszeiträume genannt, die aber noch relativ moderat sind. Also in Österreich standardmäßig über 67 Jahre müsste man da abschreiben. Ach, haben wir in Deutschland schon Glück. Und jetzt sagt aber halt der Gutachter, wir haben jetzt, dass sich vielleicht gut rechnen lässt, nur 25 Jahre Nutzungsdauer. Das heißt, man kann jetzt diesen Gebäudeanteil mit 4% abschreiben, was kurios ist, man hat keinen Euro mehr Kosten, ne, außer dieses Gutachten. Und in meinen eigenen Fällen hat sich das Gutachten meist innerhalb eines Quartals schon rentiert. Also die Steuerersparnis war dadurch so groß, dass ich quasi nach 3 Monaten höherer Abschreibung die Kosten des Gutachtens wieder raus habe.
Ich mache das logischerweise nicht für Immobilien, die nagelneu sind, aber gerade für Bestandsimmobilien, wie ich die als Investor ja oft kaufe, da kann ich das tun. Nicht nur beim Kaufzeitpunkt, ich kann das auch machen, wenn das Gebäude schon eine Zeit lang mir gehört, oder?
Ja.
Und da kommen dann wirklich solche Zahlen raus. Wir selber haben das für ein Haus zum Beispiel machen, also wir haben das für viele Häuser machen lassen. Bei einem kam dann raus, das hat 18 Jahre Restnutzungsdauer. Ja. Dann hat man eine Abschreibung von über 5%. Das macht einen Riesenunterschied. Das macht einen Riesenunterschied wirtschaftlich. Wenn ich ein Haus habe, das, was sagen wir mal, jetzt mal der Einfachheit halber, 500.000 Euro. Wenn ich da 1% mehr im Jahr absetzen darf, sind das 5.000 Euro mehr, die ich von der Steuer absetzen kann. Das wären im Privatvermögen 2.500 Euro pure gesparte Steuern im Jahr. Ne? Wenn ich statt 2% 5% absetzen kann, sind das 3% mehr, die ich absetzen kann, sind das 15.000 Euro Abschreibung, sind 7.500 Euro pure Steuern. Das ist eigentlich der Wahnsinn, ne? Was das wirtschaftlich bringt.
Ja, und deshalb wird es auch Streit geben deswegen. Ja. Es gibt da ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium vom 22. März letzten Jahres, das sagt, wir wenden dieses Urteil nicht an, wir wollen weiterhin dieses aufwendige Bausubstanzgutachten, aber alle Gerichtsurteile, die daraufhin von dieser Dissonanz, sage ich mal, zwischen Gerichtsbarkeit und Verwaltungsmeinung entstanden sind, wurden zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden. Mhm. Es gibt mittlerweile 8 Urteile, man treibt das dann immer bis vor das Finanzgericht und dort wird es zu unseren Gunsten entschieden. Deshalb kann ich den Zuhörern jetzt hier nur empfehlen, nicht in vorauseilendem Gehorsam auf dieses Gutachten zu verzichten, sondern das gern zu machen. Ja. Es gibt ja nämlich noch einen Riesenhebel. Und zwar, wenn ich vorhabe, diese Immobilie aufwendig zu sanieren und dadurch in einen Bereich der Sanierung komme, wo ich die Sanierungskosten nicht ad hoc absetzen kann, sondern auch wieder verteilen muss.
Weil ich die 15%-Grenze überschreite?
Zum Beispiel, oder weil ich diese sogenannte FESH-Regelung mit Fenster, Elektro,
Heizung. Erklär mal nachher noch, wo du das mal erklärst. Ja,
wenn ich die überschreite, dann gibt es auch wieder eine Verwaltungsauffassung, die kennt die meisten Finanzbeamten nicht. Ja, man muss denen dann sagen, was in ihren eigenen Dienstanweisungen steht. Das ist Richtlinie 7.4 Absatz 9 Satz 2 in den Einkommensteuerrichtlinien. Und die sagt, wenn man schon eine verkürzte Nutzungsdauer hat und es kommt dann zu diesen nachträglichen Herstellungskosten, dann wird diese verkürzte Nutzungsdauer sogar auf die nachträglichen Herstellungskosten angewendet.
Lass mich mal, ne? Also was heißt das? Ich habe ein Haus, jetzt mache ich nochmal die Zahl von gerade, das hat 500.000 Euro gekostet. Ich habe die Abschreibung von 2% auf 5% erhöht, weil ich eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren habe feststellen lassen. Und das ist ein Sanierungsobjekt. Und dieses Objekt, da werde ich nochmal 500.000, ich mache das mal richtig krass, ne? Das ist wirklich eine Komplettsanierung quasi, nochmal 500.000 investieren. Die müsste ich normalerweise über 50 Jahre abschreiben. Und jetzt kann ich die auch über 20 Jahre abschreiben, obwohl ich ja danach ein Haus habe, das offensichtlich eigentlich jetzt wieder 50 Jahre halten würde. Ne?
Genau, man müsste eigentlich denken, das Finanzamt sagt, naja, das Gutachten ist hinfällig, du hast die Immobilie einmal auf links gedreht, aber nein, steht 7.4 Absatz 9 Satz 2. Zack. Und das ist, das steht in den Einkommensteuerrichtlinien. Und dann gibt es ja sowas wie Selbstbindung der Verwaltung. Also auch wenn der Finanzbeamte auf und niederspringt, muss ich daran halten dann.
Ja? Das ist wirklich, das ist sensationell, ne? Wirklich, was das bedeutet. Wie viel Geld man damit sparen kann, wenn man das einfach weiß und richtig macht.
Ja. Ich habe gerade ein Interview gehabt mit Sebastian Gleisner aus dem Coaching-Team bei uns und der hat Verkaufsexposés oder wir sind konkret ein Exposé durchgegangen, verkaufte ein Mehrfamilienhaus, quasi vorher noch das Nutzungsdauergutachten machen lassen und ins Verkaufsexposé reingeschrieben, dass das schon durch ist. Ja. Da natürlich dann auch quasi der wichtige Hinweis damit, wenn ich die Immobilie weiterverkaufe, gilt das. Dann hat quasi der Käufer den Vorteil, dass ich das schon gemacht habe.
Du verkaufst es mit einem eingesparten Steuersparmodell
quasi. Das ist quasi wie so ein Bauträgerobjekt, wo du die Abschreibung mitverkaufst.
Ja, ich meine, das lässt sich ja jetzt dann, wir reden gleich noch über Ehegattenschaukel und sowas auch. Also ich habe ja immer noch aus dem Privatvermögen den Verkauf nach 10 Jahren, den steuerfreien. Ne? Und nach 10 Jahren, wenn ich es verkauft habe an jemand anderen, wird die Abschreibungsgrundlage ja wieder neu gehoben. Es ist natürlich relativ clever, in diesen 10 Jahren möglichst viel abgeschrieben zu haben. Ne? Ja. Also wenn ich das kombiniere, diese beiden Dinge, ich schreibe relativ viel in 10 Jahren ab, dann verkaufe ich es irgendwo hin und der fängt von vorne an. Macht doppelt Spaß, ne?
Ja. Also die Liste ist lang, liebe Kollegen.
Ich weiß, jeder, der sich fragt,
macht euch Spaß, das Thema, aber
jeder, der sich fragt, wo man das machen kann, nutzungsdauer.com zum Beispiel ist auch ein Partner von uns, die machen das hervorragend und da kriegt man diese Gutachten.
Genau, muss man auch selber nicht zur Immobilie fahren. Ja. Und da wollte ich jetzt gerade auch nochmal den Punkt schon noch machen zu dem Thema, wie das dann in der Praxis aussieht. Also ich mache dieses Nutzungsdauergutachten zum Beispiel über nutzungsdauer.com. Da habe ich das Gutachten in der Hand, dann gebe ich das so ab in meiner Steuererklärung mit einer anderen Abschreibung, die ich zugrunde lege. Was tue ich jetzt konkret, wenn das Finanzamt dann sagt, nee, Moment, wir haben eine andere Anweisung?
Ja.
Was ja vorkommt, wo übrigens Nutzungsdauer.com auch eine Garantie gibt, man zahlt das Gutachten nur, wenn es irgendwie durchgeht und so, aber was tut man konkret?
Ja, der Finanzbeamte würde jetzt die Abschreibung wie bisher ansetzen oder macht man halt einen Einspruch? Und ich weiß das von Nutzungsdauer.com, dass die sich dann auch im Nachgang noch sehr bemühen, machen wahrscheinlich andere Gutachter auch, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, bei Nutzungsdauer.com die Musterformulierung für die entsprechenden Einsprüche, je nachdem, wie es Finanzamt argumentiert, zu bekommen. Dann schreibt man drüber Einspruch, Copy-Paste, schickt das hin, ist ja dann jedem Fall gleich. Und am Ende wird es vielleicht auf eine Klage hinauslaufen. Aktuell sind aber schon wieder Fälle dann beim Bundesfinanzhof anhängig. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sich an dieses Verfahren mit anzudocken. Und das heißt dann ruhendes Verfahren. Dann wird dein persönlicher Einspruch quasi nicht weiter behandelt, sondern es wird dann gewartet, wie der Bundesfinanzhof erneut entscheidet.
Gehen die meisten einfach durch?
Ja, also man muss ja sagen, der Finanzbeamte, der hat 2 Jahre Ausbildung fürs komplexeste Steuerrecht und der hat echt viel zu tun. Also der muss 15 Steuererklärungen am Tag kontrollieren, der muss Leute anschreiben, wo Unterlagen fehlen, Mahnungen, Rechtsbehelfe etc. Und ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit in der Verwaltung, nicht jeder Finanzbeamte hat die Möglichkeit, jede Dienstanweisung zu lesen. Also dieses Urteil vom Bundesfinanzhof mit den Gutachten, da gab es von Anfang an eine sogenannte Nichtveröffentlichungs-NV-Verfügung. Das heißt, die Finanzverwaltung sagt, ich schreibe dieses Urteil nicht ins Bundessteuerblatt und daher muss man dann als Finanzbeamter wissen, man wendet dieses Urteil nicht an. Die ganzen Gutachten gingen durch über Monate hinweg, bis das auch irgendwie mal im Finanzamt angekommen ist, da gibt es jetzt eine anderslautende Dienstanweisung letzten Endes. Man hat in dieser Masse keine Chance, das zu wissen, und die Chance, dass man so ein Gutachten einreicht und es dann von der, einfach der Finanzbeamte dann auch seine Ruhe haben, den Haken ranmacht und weiter die nächste Steuererklärung annimmt, die ist wahnsinnig groß.
Und heißt aber nicht, dass man hier irgendwie bescheißt.
Nee.
Sondern man setzt ja das um, was da im Zweifel, wenn es vor das Finanzgericht gehen würde, auch durchgeht und was eindeutig ist, dass man so machen kann.
Genau.
Ja, das, was im Gesetz steht und was die Gerichte gerade zigmal frisch geurteilt haben, dass das wirklich so im Gesetz steht. Man macht etwas, was hundertprozentig in Ordnung ist.
Genau, im Grunde handelt ja das Finanzamt eigentlich rechtswidrig.
Ja, ja, eben.
Weil dafür gibt es ja Gewaltentrennung und Judikative, die Gerichte sagen, das ist in Ordnung und die Exekutive, weil es ja die Finanzverwaltung ist, sagt, nee, wir machen es jetzt
gefällt, doch anders. Gefällt uns
also,
aber nicht.
Also, so ein bockisches Kind letzten Endes, ja.
Ja. Okay. Also, unbedingt machen. Ja. Lohnt sich extrem und steigert den Wert der eigenen Immobilie. Nächster Punkt, GbR muss man eintragen lassen.
Ja, seit 1. Januar 2024 gilt das MOPEC, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Und man hat dadurch die Stellung der GbR etwas gehoben. Und jetzt gibt es ja immer mal eine Immobilien-GbR. Und die muss halt, wenn sie über ein Grundstück verfügt, sich eintragen lassen in dieses neue Gesellschaftsregister. Und ich will ja auch ein bisschen den Schrecken rausnehmen, bevor jetzt alle Leute rennen und das eintragen lassen, die schon eine Immobilien-GbR besitzen. Diese Pflicht, nach dem, was ich gelesen habe, entsteht erst, wenn es tatsächlich, wenn über ein Grundstück verfügt wird. Also wer jetzt eine bestehende GbR hat, schon lange, wo Immobilien drin sind, da muss jetzt nicht sofort zu diesem Register. Aber der Notar wird künftig erst mit dieser GbR Beurkundungen machen, wenn sie eingetragen ist. Wer also vorhat, in ein paar Monaten eine Immobilie dort reinzukaufen oder zu verkaufen oder einen Gesellschafterwechsel zu machen, der sollte sich darum kümmern, dass die GbR eingetragen wird, damit man dort dann keine Zeit verliert. Man braucht jetzt aber nicht hyperventilieren und sagen, ich muss jetzt in dieses Register.
Ja? Tragen wir unsere GbR
ein? Ja, nee, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, weil klar, wenn man dann ein Objekt verkaufen will,
beim Verkauf auch, klar.
Zum Beispiel, und einen tollen Käufer hat, ist das maximal unprofessionell und möglicherweise führt das dazu, dass der Deal platzt, wenn man dann sagt, sorry, ich brauche jetzt noch 3 Monate, weil ich habe verpasst, uns eintragen zu lassen. Also klar, machen wir das jetzt, ja.
Also ich hatte Teilnehmer-Webinar, da hat es 10 Tage gedauert.
Ja, aber machen trotzdem, machen also haben es besser als brauchen dann.
Ich persönlich bin eher Fan davon, wenn ich mich nicht eintragen muss, dann will ich auch nicht in irgendeinem zusätzlichen Register stehen. Mhm. Weil wenn man in diesem Gesellschaftsregister steht, muss man dann auch ins Transparenzregister. Mhm. Das ist dann das Nächste. Und da ist ja mein, ich bin dann eher minimaler Aufwand.
Ist ja nicht so transparent. Nee.
Aber also, wenn ihr das macht, ist das auch
ein Ordnung. Dir ist klar, dass wir gleich noch einen Podcast aufnehmen, wo wir deine Firmenstruktur offenlegen.
Schicken wir das Transparenzregister.
Tun wir wirklich, kommt gleich noch. Okay, nächstes Thema, VV und Holding. Jetzt ist, je nachdem, wie lange ihr uns schon zuhört oder gerade, also das ist eins der ganz, ganz großen Themen, wie man eben Steuern sparen kann als Immobilieninvestor, indem man dann eine VV-GmbH nutzt, Immobilien dort reinkauft. Erklär es nochmal kurz grundsätzlich, inklusive der Holding, und sag uns, ob es auch 2024 noch auf die Art und Weise funktioniert.
Ja, also sowohl bei der VV-GmbH als auch der Holding handelt es sich um ganz normale GmbHs. Also Oberbegriff ist Kapitalgesellschaft. Es wäre auch in jedem Fall eine UG möglich oder eine AG. Wir machen das jetzt mal anhand der GmbH. Es sind also zwei GmbHs, wo der Name, den wir gerade gegeben haben, VV-GmbH oder Holding, eher den Zweck der GmbH verdeutlicht. Eine Holding ist eine Gesellschaft, die im Grunde genommen leer ist, außer dass sie Gesellschaftsanteile an anderen Kapitalgesellschaften hält. Und eine VV-GmbH ist auch wieder eine normale GmbH, deren Hauptzweck es aber ist, eigene Immobilien zu verwalten. Und beides macht total Sinn, auch heutzutage noch. Der große steuerliche Hebel einer Holding ist, dass die Holding Anteile an anderen Kapitalgesellschaften Schachtelprivileg steuerfrei verkaufen kann und auch steuerfrei von denen Gewinnausschüttung empfangen kann. Und jetzt kann man sich ja überlegen, wie sehr will ich in Immobilien investieren? Gibt es ein wahrscheinliches Szenario für meine Immobiliengesellschaft oder für meine Firma, also für meine Unternehmensstruktur, dass ich sie mal im Ganzen verkaufen kann? Und wenn ich an meine Unternehmungen glaube, dann sollte die Antwort hier ja sein. Ja? Und dann muss ich auch drüber nachdenken, dort eine Holding oben drüber zu setzen, damit ich meinen Unternehmensverkauf, also wenn ich mein Lebenswerk mal verkaufe, kann ich so steuerfrei durchs Ziel gehen, weil die Holding halt diese Unternehmensanteile steuerfrei übertragen kann.
Muss ja nicht nur das Lebenswerk sein, ne?
Kann auch, ja, oder auch, ja, oder, so ein,
also kann auch sein, ich habe mehrere Firmen oder gruppiere mehrere Immobilien in irgendwie einer GmbH und dann will ich die verkaufen können.
Vollkommen richtig, ja.
Ich meine, lass mal ganz kurz, VV GmbH, ne? Steuersatz quasi effektiv auf Vermietung und Verpachtung.
15% plus Soli, also 15,8, sagen wir mal 15%.
Versus ja. 44% im Spitzensteuersatz, Grenzsteuersatz privat, ne? Ja. Riesenunterschied.
Darf ich da ganz kurz nochmal einfach ganz vorne anfangen? Also Mieteinnahmen müssen versteuert werden in Deutschland und jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, eine Sache ist, dass ich ein paar Sachen gegenrechnen kann, ist zum Beispiel die Abschreibung. Das ist gut, wenn die möglichst hoch ist. Und dann jetzt geht es quasi um die Frage, wie viel Steuern zahle ich denn auf das, was dann da übrig bleibt? Mhm. Und das wäre eben, wenn ich die Immobilien ganz normal privat kaufe oder auch in einer GbR, dann wäre das mein privater Steuersatz. Im Spitzensteuersatz eben ziemlich ärgerlich. Und dafür gibt es das Instrument der vermögensverwaltenden GmbH, die dann deutlich weniger Steuern zahlt. Das heißt, Immobilien, die auch einen hohen Cashflow haben, die würde ich da reinpacken.
Ja, kleine Korrektur. Hm. Alle unsere Immobilien sollten einen hohen Cashflow haben, aber das steuerliche Ergebnis ermittelt sich ja unabhängig vom Cashflow.
Ja.
Also es kommt auf den steuerlichen Überschuss an. Ne? Also wir
aber das ja ist ja schon ähnlich, ne? Also.
Ja, nee. Also nee. Jetzt hat ja gerade eigentlich gesagt, eine Immobilie, die einen tollen Cashflow hat, aber eine sehr hohe Abschreibung, die hat steuerlich vielleicht sogar ein Minus, aber hat einen hohen Cashflow, ne? Die würdest du ja privat machen.
Ja, also ich habe immer, aber grundsätzlich im Kopf, also eine A-Lage Immobilie, eher niedrigere Rendite, wahrscheinlich noch vielleicht eine gute Idee, sie privat zu halten, kann ich auch in 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Ja. Eine Immobilie in der C-Lage, wo ich eher wirklich Einnahmen generieren will, zahle ich wahrscheinlich einfach mehr Steuern und pack sie deshalb in die VV.
Ja, aber jetzt mache ich das Gegenbeispiel. Jetzt nimmst du eins von unseren Eberswalde-Häusern. Jetzt gab es bei uns viele Gründe, warum wir das in VV GmbHs gemacht haben. Aber ein Haus, das ich kaufe, in dem ich umfangreich sanieren möchte und das keinen hohen Restnutzungsdauerwert hat bei Kaufdatum, das könnte man eigentlich am besten als GbR kaufen, die ganzen Steuervorteile für 10 Jahre privat haben, sehr, sehr viel Geld von der Steuer privat absetzen und es dann, wenn man es halten möchte, nach 10 Jahren in eine VV GmbH überführen für die Phase, wo man es dann melken möchte, mehr oder weniger. Ne? Also ist schon quasi, finde ich die Unterscheidung sehr wertvoll, die du machst.
Die wichtigste Differenz zwischen Cashflow und steuerlichen Überschuss ist im Grunde die Tilgung beim Cashflow und die Abschreibung steuerlich. Und wenn die Abschreibung größer ist als die Tilgung, durch eine Nutzungsdauerverkürzung oder bei einer Denkmalimmobilie.
Oder durch Sanierungsmaßnahmen. Durch sofort absetzbare möglicherweise.
Ja, auch, weil die du vielleicht sogar bankfinanzierst wo kein Cashflow-Verlust ist. Dann ist es so, dass du steuerlich negativ bist, aber trotzdem positiven Cashflow hast. Und die wollen wir ins Privatvermögen nehmen. Und wenn wir das Beispiel ganz einfach umdrehen, du musst halt irgendwie, warum auch immer, 5% tilgen, aber hast nur 2% Abschreibung vom Gebäudeanteil, dann hast du einen total miesen Cashflow, der kann sogar negativ sein, müsstest aber auf das Ergebnis wahrscheinlich noch Steuern zahlen. Und das ist dann, also aus Investorensicht ist das der Super-GAU, also kein Geld in der Tasche und dann noch Steuern auf dem virtuellen Gewinn bezahlen. Und auch solche Immobilien kann man bei negativem Cashflow dann in der VV GmbH dadurch kompensieren, dass halt die Steuerlast darauf nicht so groß wird.
Ich will es trotzdem versuchen zu vereinfachen.
Ja, du hast auch recht mit der Vereinfachung erstmal.
Ja, genau, weil wir müssen jetzt, also jetzt ist das immer eine Einzelfallentscheidung und jede Immobilie verdient ihre eigene Steuerstrategie, glaube ich, ne? Sagst du gerne. Aber nochmal, was sollen die Leute in der VV GmbH kaufen? Nochmal in einfach.
Immobilien, die entweder durch laufende Vermietung oder durch einen Verkauf einen hohen steuerlichen Überschuss generieren.
Was oft mit dem Cashflow übereinstimmt.
Genau, was oft renditestärkere Immobilien sind. Ne?
Ja, klar. Ja. Genau. Und dann aber einen Riesenunterschied macht. Wir haben vor 2 Jahren haben wir mal zusammen ein Excel-Sheet quasi gebaut, wo man zeigen kann, wenn man einfach das Geld, das aus einer VV GmbH, aus einer Immobilie überbleibt, wenn man das thesauriert, wenn man das nicht sofort verleben, sondern damit langfristigen Vermögensaufbau machen möchte, man behält einfach mehr Geld über, wenn man weniger Steuern zahlt, dann hat man mehr Geld, das man wiederum investieren kann in weiteren Bestandsaufbau. Da kommt relativ schnell raus, dass man mit exakt der gleichen wirtschaftlichen Aktivität in 10, 15 Jahren das doppelte Vermögen aufbaut. Ne? Und das ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Also ich kaufe dieselben Immobilien, ich mache dieselben Dinge, ich gebe mir dieselbe Mühe und am Ende habe ich doppelt so viel Geld, dadurch, dass ich zwischendurch nicht schon Geld ans Finanzamt abgegeben habe. Und diesen Effekt zu sehen und zu verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man am Anfang dieser Reise steht. Ne?
Also an der Stelle jetzt mal der Hinweis, weil wir da ja schon Jahre miteinander arbeiten, über die Themen reden. Auf immocation.de/steuerwebinar Live-Webinar, kann man sich anmelden. Es gibt jetzt im März gibt es ein Live-Webinar, das wir mit dir aufsetzen. Ein paar wenige Termine und dort gehen wir diese ganzen Themen strukturiert durch. Du zeichnest am iPad, du erklärst genau. Wir können, glaube ich, sogar in diese Excel reingucken.
Dann die schicken wir den Teilnehmern hinterher zu, die
Excel. Genau, genau. Und machen es quasi wirklich strukturiert ausführlich. Genau, immocation.de/Steuerwebinar. Da könnt ihr euch anmelden, ist 100% kostenlos.
Ja.
Okay, VV und Holding, gibt es irgendeine Änderung 2024? Funktioniert
nach wie vor? Die schönen Unternehmensstrukturen, in denen ich auch investiert bin, das ist so altes angelsächsisches Steuerrecht, sage ich mal. Wenn man in solchen Strukturen investiert, kann man mal davon ausgehen, dass die auch noch lange so bleiben werden und lange mit diesen steuerlichen Vorteilen und Gegebenheiten ausgestattet sind.
Ja.
Nutzungsdauer kann ich auch in einer GmbH machen, wenn ich möchte. Ne?
Also ja. Sachen kommen. Ist fraglich, ob ich das, ob das empfehlenswert ist, weil wir ja in der GmbH aus Finanzierungsgründen immer möglichst hohes Eigenkapital ausweisen. Und wenn wir die Abschreibung hochziehen, wird halt unser Eigenkapital schneller verbraucht oder unser Betriebsergebnis verschlechtert. Man könnte das aber lösen, indem man quasi zwei Bilanzen erstellen lässt, eine Steuerbilanz, die ziemlich arm ist, und eine Handelsbilanz für die Bank, wo man eben von dieser Abschreibungsverkürzung keinen Gebrauch macht. Wobei ich das vielleicht sogar etwas kritisch finden würde, ja. Also
muss man drüber nachdenken, einfach pauschal quasi einen Fehlbetrag jährlich zu produzieren, ist irgendwann ein Problem für die GmbH, ne?
Genau, also ich verzichte zum Beispiel in meinen GmbHs, wenn die Buchhaltung gemacht wird, gibt es ja auch Wahlrechte, will ich das jetzt als Verlust darstellen, als Ausgabe, oder aktiviere ich das auf die Gebäudesubstanz zu? Ja, genau. Und ich mache bei meinen GmbHs immer die Zuaktivierung, das heißt, ich weise ein hohes Betriebsergebnis aus. Es kostet halt eben nur 15% Steuern, anders als privat, und mache mich dann aber für die Bank etwas attraktiver.
Machen wir auch so, ja.
Okay. Okay, Ehegattenschaukel, nächstes Thema.
Ja, Ehegattenschaukel ist ja, was du schon angeschnitten hast vorhin, nach 10 Jahren verkauft man eine Immobilie vom einen auf den anderen und hat damit den großen Vorteil, dass die Immobilie in der Familie bleibt, dass man gleichzeitig aber auch wie bei einem Verkauf unter Dritten die neue Abschreibung hat. Ja. Und da hat man jetzt
vermietete Immobilie, ne?
Ach so, richtig, ja, ne? Genau. Ja. Genau, ist
nicht das Eigenheim.
Ja, das kann man auch abschreiben, aber es kommt in der Steuer halt nicht an. Ja. Mhm. In der vermieteten Immobilie gibt es dann halt die Möglichkeit, die Abschreibung neu zu machen. Und wie ich glaub, du hast vorhin gesagt, mit der Kombination dieses Gutachtens da noch echt gute Möglichkeiten, dann auch noch die Abschreibung auf den verkürzten Zeitraum durchzuführen. Man hat ja aber allerdings als Ehegatten häufig den Fehler, nenne ich es jetzt mal, also ich will jetzt vielleicht noch mal ganz klar sagen, jeder, der sich auf den Weg gemacht hat und eine vermietete Immobilie gekauft hat, der hat in meinen Augen schon mal keinen Fehler gemacht, sage ich mal. Aber was vielleicht noch optimierbar ist, viele kaufen die Immobilien gemeinsam und die haben dann natürlich grundsätzlich erstmal nur die Chance, eine halbe Ehegattenschaukel zu spielen und sich zu verkaufen.
Wenn man so in einer Bruchteilsgemeinschaft drinsteht.
Genau.
Lass mal ein konkretes Beispiel. 500.000 Euro haben wir gerade gehabt. Ne? Das ist irgendwie ein kleines Mehrfamilienhaus oder eine große Wohnung, je nach Stadt her. Wir beide sind verheiratet. Die haben wir jetzt zusammen gekauft. Jeweils 50-50 stehen wir drin. Das ist jetzt nicht ideal. Ich mache jetzt mal den Idealzustand. Du hast die gekauft. Ne? Ja. Wir können auch beide fürs Darlehen haften, aber du hast die, stehst als Eigentümer drin. Du hast ein Nutzungsdauergutachten gemacht, das Ding schreibst du relativ hoch ab. Wir haben das in unserer gemeinsam veranlagten Steuererklärung drinstehen und so weiter und so fort. Nach 10 Jahren darfst du das steuerfrei verkaufen. Sagen wir, die Immobilie ist auch in 10 Jahren im Wert gestiegen. Jetzt verkaufst du mir nach 10 Jahren diese Immobilie von damals 500.000 Euro. Die hast du eigentlich schon abgeschrieben auf, keine Ahnung, 250.000 Euro in der Zeit jetzt, weil du hast ja ein Gutachten und so benutzt. Ne? Ich kaufe die von dir. Jetzt ist das Erste, was passiert ist, ich darf erstmal wieder die Abschreibungsgrundlage zurücksetzen auf 100% und ich fange wieder von dem vollen Betrag an abzuschreiben.
Wahrscheinlich sogar mehr als meine 100%, weil die ist ja im Wert gestiegen in der Zeit.
Ja.
150% nach 10 Jahren vielleicht denkbar, wenn man sowas entwickelt hat. Ja?
Hervorragend. Ja. Schritt 1, das passiert. Schritt Nummer 2 ist, wie funktioniert das mit dem Kauf? Ich möchte dir jetzt ja nicht, sagen wir mal, 600.000 Euro überweisen, sondern.
Also ich würde erstmal hoffen, dass du mir 600.000 Euro überweist.
Ich habe sie nicht.
Weil wir dann, also dafür gibt es ja Bankdarlehen, ja, okay. Dann spielen wir frische Liquidität in die Familienkasse und ja. In dieser Marktphase ist das, glaube ich, ziemlich gut, Liquidität zu haben, um neu zu kaufen.
Ja.
Wenn du das aber gar nicht möchtest, könnte ich dir auch den Kaufpreis von jetzt 750.000 in meinem unendlichen Großmut als Verkäuferdarlehen zur Verfügung stellen.
Ja.
Du würdest also kaufen, hättest bei mir Schulden.
Was für einen Zinssatz würdest du dir vorstellen in deinem Großmut?
Ah, ich kenne ja deine Bonität und nee, das wäre ja ein unbesichertes Darlehen, weil wir wollen das Grundbuch freilassen und jetzt aktuell, wo so laufende Zinsen vielleicht bei 3% sind für ein Immobiliendarlehen, wenn man dann sagt, okay, wir tragen keine Grundschuld ein, das ist also ein unbesichertes Darlehen, du hast jetzt auch nicht unbedingt Bock, groß Tilgung zu leisten, sondern willst mir erstmal nur Zinsen sein, dann würde ich mich schon so bei 10-11% Zinsen wohlfühlen, ja.
Ich finde das nicht ganz so großmütig, wie du gerade meintest, aber okay. Heißt, ich zahle dir jetzt 75.000 Euro, nimm mir die 750, ja, Zinsen im Jahr. Und jetzt passiert was ganz Interessantes mit diesen Zinsen, ja. Die zahle ich dir. Die setze ich, weil das ja meine vermietete Immobilie ist, von der Steuer ab mit, sagen wir mal, vereinfacht 45% Grenzsteuersatz inklusive Soli, ne? Trage sie in der Steuererklärung ein, die wir gemeinsam machen, mit minus 45% mal den Betrag. Du trägst sie ein als Einkünfte aus Kapitalvermögen, oder?
Genau, und da habe ich halt nur 25%, weil, und das ist ganz wichtig sozusagen, da muss fremdüblich ausgestaltet sein, ja. Der Darlehensvertrag. Das heißt, die Konditionen müssen zur Höhe der Zinsen passen. Und wenn wir das schaffen, deshalb die 10% für ein unbesichertes Darlehen halte ich für legitim.
Ja.
Dann können wir diese 45% und 25% nutzen.
Haben 17% Delta dazwischen, ne?
20 jetzt in unserem
45 zu 25, ja klar, weil wir im Spitzensteuersatz sind, ne? Haben 20% Delta auf 75.000 Euro. Und das heißt jetzt wirklich, dass wir am Ende 17.000, 18.000 Euro Steuern übrig behalten, mehr, also quasi mehr Geld nach Steuern auf unserem Konto haben als vorher.
Genau.
Wir haben dieselbe Immobilie, dieselben Mieteinkünfte, es hat sich nichts geändert und ich überweise dir Geld quasi auf dein Konto, wir geben es gemeinsam in der Steuererklärung an, am Ende haben wir zusammen 17.000 Euro mehr Geld.
Richtig, wir tauschen quasi in der Familie Geld hin und her und am Ende sind es 20%, also 15.000 Euro mehr, ja, von 75.
Ach, sorry, ja, sorry, ich war noch bei einer Gruppenzahl. Du hast recht, es sind 15, sorry.
Aber mit Spitzensteuersatz und Soli kommen wir dann wahrscheinlich ein bisschen höher, ja.
Deswegen gibt es T-Shirts, auf denen bei uns hinten drauf steht Hashtag Steuersatzgefälle.
Genau.
Richtig?
Genau. Ja.
Also jeder, der das nicht macht, ne, lässt einfach sämtliche Familienurlaube, gute Familienurlaube des Jahres wahrscheinlich einfach auf der Straße liegen.
Und jetzt stell dir mal vor, wir haben noch zwei studierende Kinder, die brauchen jährlich ihre 10.000 Euro.
Ja.
Und ich schenke von meiner Forderung, die ich gegen dich habe, schenke ich meinen Kindern noch einen Anteil. Und zwar genauso viel, dass ungefähr 10.000 Euro Zinsen bei denen ankommen. Weil das bei denen noch steuerfrei ist.
Ja.
Grund. So, jetzt haben wir nicht nur auf der Ebene zwischen uns gespart, sondern wir nutzen noch die geringere Progression von null der Kinder aus und müssen nicht mehr, ich sage mal, wer seinen Kindern 200.000 Euro zukommen lässt über so ein Leben, der muss für 360.000 gearbeitet haben, dass nach der Steuer netto diese 200 bleiben und jetzt zahlst du denen quasi pro Jahr 10.000 Euro jeweils, also 10% auf die 100.000 Darlehen, die sie bekommen haben und kriegst auf diese 20.000 Euro sogar 8.000 oder 9.000 vom Staat zurück. Das heißt, netto nur 11 gezahlt.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal in so eine übergeordnete Steuerstrategie reinpacken, das heißt auch, ich muss mir jetzt aus meinen Gesellschaften weniger Geld rausnehmen, weil mein Konsum gerade, also wenn ich den so 10.000 geben würde, müsste ich ja ungefähr 35.000 mehr Gehalt mir zahlen.
Ja.
Und darauf spare ich jetzt auch noch die Steuer, weil das in der Struktur bleiben kann und ich somit meinen privaten Konsum extrem minimiere, also auch für die Familie.
Ja. Ist es also jeder, der jetzt denkt, das klingt toll, aber auch sehr kompliziert. In dem Webinar malst du das wirklich auf, ne, mit Folien. Das ist dann viel leichter begreifbar, wenn man die verschiedenen Akteure nebeneinander sieht.
Ja.
Aber es lohnt sich, das zu verstehen.
Genau. Irgendwelche 2024-Änderungen?
Es ist ja zurzeit noch das Wachstumschancengesetz im Werden. Final wird es wahrscheinlich Ende März.
Also Entschuldigung, ich meine gerade zur Ehegattenschaukel. Ach so, Entschuldigung. Irgendetwas, was man beachten muss in 2024 beim Umsetzen der Ehegattenschaukel? Also das Register für GbRs hatten wir.
Genau, würde ich abschließendes Thema, oder? Ja, denkst du, ist noch relevant?
Gut, also Ehegattenschaukel, glaube ich, erklärt. Jetzt ist das nichts Neues, aber es ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu verstehen, dieses Modell funktioniert auch 2024. Es basiert auf ganz, ganz vielen grundsätzlichen Rechten erstmal und Dinge, die sich auch nicht ändern, wie zum Beispiel, dass jemand in der Ehe nicht schlechter gestellt werden darf als außerhalb der Ehe und ganz vielen anderen Prinzipien, die du uns schon ein paar Mal erklärt hast. Deshalb ja, lohnt sich diese Oldtime oder Evergreens quasi genauso drauf zu haben, die man eben 2024 wieder umsetzen kann. Ne?
Okay, Wachstumschancengesetz. Großes Thema.
In wirklich 2024 Änderungen jetzt.
Ne? Genau, das Wachstumschancengesetz gab es ja schon Anlauf in 2023. Es ist aktuell noch im Vermittlungsausschuss, während wir das aufnehmen und soll Ende März beschlossen werden, also den Bundestag passieren. Und hier sind viele, viele Sachen dabei, die eigentlich für Wachstum und Investitionen sorgen sollen. Ich finde die auch gut. Wir haben uns jetzt mal zwei Sachen ausgepickt und zwar die für uns Immobilieninvestoren relevant sind. Das erste ist natürlich die neue degressive Abschreibung für Neubauten, die zwischen Oktober 23 und 2029 gebaut werden. Und dort gibt es eine degressive Abschreibung von 6%. Und was bedeutet das? Man kann also, wenn man, also degressive Abschreibung bedeutet, ich schreibe in dem ersten Jahr 100% des neu gebauten Gebäudes mit 6% ab. Im zweiten Jahr schreibe ich nicht die Bemessungsgrundlage der ehemaligen 100 nochmal mit 6% ab, sondern die Bemessungsgrundlage von 94.000 schreibe ich jetzt mit 6% ab. Danach die Bemessungsgrundlage von 88.200, also 88,2% und so weiter. Also die schmilzt jedes Jahr ab. Man muss irgendwann wieder zur linearen Abschreibung wechseln. Und da das Gebäude ja dann nach 23 gebaut wurde, ist die lineare Abschreibung 3%. Ich habe das mal ausgerechnet. Man schreibt dann also immer einen kleineren Betrag um 6% ab und kann dann aber irgendwann, wenn die 3%, die man ja für jedes Neubaugebäude ab 2023 bekommt, besser sind, wieder in die lineare Abschreibung von 3% wechseln. Und in dem Kontext zu dem, was wir vorher gesagt haben, macht Neubau dann halt total Sinn, nicht in irgendeiner Struktur, sondern im Privatvermögen, weil ich ja natürlich meine laufende Steuerbelastung durch Abschreibung und Zinsen dann extrem mindern kann. Ja, wenn wir jetzt mal eine ganz leichte Berechnung machen, jemand stellt sich ein Objekt für 1 Million hin, Neubaukosten 1 Million, 8% Rendite, hat er 80.000 Euro Mieteinnahmen. Wenn ich jetzt schon 6% Abschreibung habe und noch 3% Zinsen darauf bezahlen muss, komme ich alleine dadurch auf steuerliche Kosten, die ich gegenrechnen kann, von 90.000. Das heißt, ich habe 10.000 Euro Verlust und spare als Privatperson 4.500 Euro Steuern.
Gibt's über die degressive AFA hinaus noch irgendwas? Ich glaube, es war auch mal irgendeine Sonder-AFA noch im Gespräch, eine zusätzliche Abschreibung noch mal irgendwie für vier Jahre oder sowas, ne?
Das ist die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau.
Ja.
Dort bekommt man zu den laufenden 3% Abschreibung zusätzliche 5% Abschreibung in den ersten vier Jahren. Muss dann aber auch 10 Jahre lang vermieten, sonst fällt das wieder weg. Und da gibt es so eine generelle Vorschrift für Abschreibungen im Einkommensteuerrecht. Man kann nur eine von beiden wählen. Also on top funktioniert es nicht.
Was heißt eine von beiden?
Entweder die degressive Abschreibung oder die Sonderabschreibung.
Ah, ich kann nicht die degressive Abschreibung und die Sonderabschreibung.
Ja, also das ist wahrscheinlich die Regelung, die kommt. Das steht in Paragraph 7a Einkommensteuergesetz. Das Wachstumschancengesetz ist aber an der Stelle noch etwas offen. Aber das ist Gegenstand der Verhandlungen mit. Man kann aber auf alle Fälle mal sagen, wenn es kommt, die 6% hat man safe. Die zusätzlichen 5 kann ich mir kaum vorstellen, wäre aber genial.
Na, ich meine, es wäre ja aus einer immobilienwirtschaftlichen Perspektive extrem wünschenswert, dass das Neubau wirklich gefördert wird. Ich wollte nur eine Anmerkung machen. Ich glaube, das macht super interessant steuerlich Neubau. die große Gefahr ist, dass man da dann Dinge kauft, die auch nur deshalb interessant sind, weil sie steuerlich subventioniert werden. Weil ein 8%er Neubau ist ein Ding nahe der Unmöglichkeit, würde ich mal behaupten, wie du es gerade genommen hast. Und wenn ich dann einen Neubau 3%er kaufe, der aber durch die steuerliche Rechnung, wie die guten alten Vertriebsimmobilien in Leipzig früher, dann irgendwie schön aussieht, aber auch nur funktioniert, solange das ganze Steuerkonstrukt läuft, mein Einkommen entsprechend hoch ist und so weiter, aber eigentlich das Geld nicht wert ist, was ich bezahle, da ist halt sehr, sehr gefährlich, ne?
Ganz genau. Ja. Und wie wir ja schon immer sagen, gut, dass du den Punkt nochmal machst, Immobilien müssen sich rechnen.
Ja.
Das heißt, am Monatsende sollte ich mehr Geld in der Tasche haben als davor und nicht nur durch eine Steuersparnis, sondern schon aus der
Immobilie. Genau, also Immobilien müssen sich rechnen ohne die Steuersparnis. Ja. Also wir haben auch ein konkretes Projekt auf dem Tisch, wo wir überlegen, was zu tun, wo es auch um Neubau geht, was jetzt davon abhängt, was dann am Ende genau in dem Gesetz drinsteht. Und das ist schon eine hochattraktive Rechnung. Die Immobilie an sich aber nicht wirklich so attraktiv, ne? Von den Renditen und so würden wir niemals kaufen. Sowieso Neubau einfach nicht so viel Rendite. Also wäre nichts, was wir uns jetzt einfach so im Bestand legen würden. Funktioniert für uns möglicherweise deshalb, weil wir einfach wissen, wir haben eine sehr, sehr hohe Steuerbelastung, wenn wir Geld aus der Firmenstruktur rausbekommen wollen, wo ja bei uns das Geld quasi aufläuft, wenn wir das privat haben wollen, dann ist das genial, wenn wir diese Immobilie haben. Das ist ein Vehikel, um an dieses Geld ranzukommen, was wir in den Firmenstrukturen haben für uns. Aber es wäre für mich jetzt kein strategisches Modell, dass wir oder irgendjemand anders sagt, okay, ich gehe jetzt einfach nur strategisch Neubauimmobilien kaufen. So.
Insbesondere, und jetzt korrigiere mich, Martin, wir haben ein riesiges Steuerprivileg im Privatvermögen mit dem steuerfreien Verkauf von Immobilien. Ja. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass es das in 10 Jahren oder 15 Jahren oder sowas noch gibt. Mhm. Kann auch sein, dass es das nicht mehr gibt. Würde es das nicht mehr geben, dann wäre der ganze Abschreibungsvorteil retrospektiv beim Verkauf futsch.
Ja.
Ich würde dann nämlich Verkaufspreis abzüglich Buchwert,
was krass ist,
alles nachversteuern. Und wenn ich dann quasi eine Immobilie eigentlich zu teuer gekauft habe, wegen eines vermeintlichen Steuervorteils, den ich nachher wieder zurückzahlen muss, habe ich ziemlich mit Zitronen gehandelt. Ne? Also ja, da muss man wirklich wissen, kann man es noch in der GB, dann kann man es vielleicht in eine GmbH überführen, aber kann damit 6B-Rücklage arbeiten und so, aber da muss man wirklich wissen, was man tut, glaube ich.
Da kann man nur hoffen, dass du die Immobilie so teuer gekauft hast, dass du im Verkauf dann Verlust erzielst.
Ja.
Aber was glaubst denn du, das ist natürlich wilde Spekulation, aber der private Verkauf nach 10 Jahren, wenn das einkassiert wird, dann gilt das quasi auch rückwirkend.
Es wird dann für alle Immobilien gelten, die die 10-Jahresfrist noch nicht verlassen haben.
Mhm.
Und für die Zukunft auch für den Rest der Immobilien. Mhm. Aber dann erst die Wertsteigerung ab dem Stichtag der Inkrafttretung des Inkrafttretens des Gesetzes.
Aber es stand jetzt nicht am Horizont.
Nee. Also ich sage da immer, ich habe da großes Vertrauen in unsere Bundesregierung. Was viele nicht wissen, rein statistisch haben die
Bundestagsabgeordneten überdurchschnittlich viele Immobilien.
Genau, viele Immobilienvermögen. Und man stellt ja schon täglich unter Beweis, dass man sich selber nicht ins eigene Bein schneidet. Insofern.
Das ist traurig, aber das ist wahrscheinlich ein echt gutes Argument.
Ja.
Aber man weiß es nicht. Also einfach Obacht, wenn ich ein ganzes Modell
ohne Steuereffekt. Genau, aufbaue. Also das ist ein Riesenthema, weil gewünscht ist, dass Neubau gemacht wird. Schaut es euch genau an, was da nachher drin steht. Darauf jetzt eine komplette Strategie aufzubauen, weiß ich nicht.
Nee. Ja. Was haben wir hier?
Abschreibung für Möbel haben wir noch.
Ja, also wer sich für möblierte Vermietungen interessiert und so ein bisschen Airbnb vielleicht auch macht, gibt es ja erstmal die Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern unterhalb von 800 Euro. Alles gut. Kann ich die Kosten, muss ich nicht verteilen, kann ich sofort in die Vollabschreibung gehen. Was jetzt neu dazukommt durch das Wachstumschancengesetz, ist auch dort eine degressive Abschreibung. Und die Abschreibung beträgt das 2,5-fache der linearen Abschreibung, maximal aber 25%. Also diese maximal 25% ist zur Klarstellung, falls meine normale Abschreibung nur über 3 Jahre ist, da kann ich nicht das 2,5-fache der linearen nehmen, sondern maximal 25%.
Ich check's noch nicht, was will man damit erreichen?
Na, stell mal vor, Personalcomputer nochmal für 3.000 Euro. Da hast du eine lineare Abschreibung von einem Drittel. Du kannst dort das 2,5-fache wählen, also fast eine Vollabschreibung erst ja. Maximal aber 25% der Anschaffungskosten, sodass du dann auf
Das hat ja so gar nichts gebracht.
Genau, dass du dann bei den 3 Jahren bleibst, also für die sehr kurzen Wirtschaftsgüter sollte es dann keinen Vorteil
aber
bringen.
Aber bei einer Küche, die ich genau. über 7 Jahre oder 10 abschreiben würde, da würde es mir helfen.
Genau.
Da kann ich die jetzt gar nicht statt über 10 vielleicht über 4 Jahre aber dann.
Warum Wachstumschancengesetz? Also was will man damit supporten?
Eher langfristige Wirtschaftsgüter, also längerfristige Investitionen. Die Küche vom Stefan ist gut, das Beispiel.
Genau, aber da fällt dann quasi zufällig jetzt auch eben der Immobilieninvestor, der Sondervermietung macht und dort eben möbliert, der fällt quasi zufällig darunter.
Richtig, Einbauküche für 3.000 Euro anstatt 300 Euro Abschreibung im Jahr hast du dann halt 750 Euro.
Gefühlt ist der Gesetzgeber ja nicht der größte Fan von dieser Art der Sondervermietung, das ist einfach quasi...
Das haben sie nicht dafür geschrieben, genau. Das gilt quasi für alle beweglichen Wirtschaftsgüter genau. einer gewissen Größe und diese Dinge sollen ja auch einfach sollen Investitionsanreize sein, ne? Manche von den Regeln im Wachstumschancengesetz sollen auch einfach nur Dinge vereinfachen in der Handhabung, damit man nicht im Papierkrieg erstickt für 50 Euro links oder rechts und sowas. Und da hilft es halt, ne?
Genau.
Ist ja ganz nett.
Das 2,5 oder normalen Abschlag, maximal 25%, ist ja eine signifikante Vereinfachung.
Aber es ist tatsächlich, also als Immobilieninvestor ist das für Küchen und Möbel in Sondervermietung oder auch normaler Vermietungssituationen relevant.
Ja. Glaube ich. Es ist, also ich habe häufig die Frage, wie lange man Möbel, Küche und so weiter abschreibt, taucht immer mal auf. Und scheinbar ist es für viele Leute auch eine wichtige Kenntnis dort, dass sie ihre Steuer planen können.
Ja, schau, wenn ich im Schnitt 7.000 Euro brauche, um so eine 1,5 Zimmerwohnung für Sondervermietung fit zu machen, was ein realer Wert ist, macht das natürlich einen steuerlichen Unterschied, wie schnell ich das Geld auf dem Konto habe, ob ich es halt über 4 Jahre oder über 10 Jahre die Dinge von der Steuer absetzen kann. Dafür ist wirklich relevant.
Ja. Okay, PV-Anhebung der Sonderabschreibung. Sonnenänderung?
Ja, wer heute eine Photovoltaikanlage kauft oder ich mache es noch ein bisschen allgemeiner, wer ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens kauft, also es muss richtig in den Betriebsvermögen stecken, ne? Da hat er vorher Zeit, diesen Investitionsabzugsbetrag zu ziehen, aber unabhängig davon, ob ich den jetzt ziehe oder nicht, jeder, der ein bewegliches Wirtschaftsgut in seinem Betrieb kauft, also kann auch ein Transportfahrzeug sein, irgendeine Maschine.
Ein vermietetes Boot.
Wenn du eine Bootsvermietung hast, ja.
Ich kenne jemanden, der das gemacht hat.
hat man, unabhängig davon, ob man den IAB gezogen hat, den Investitionsabzugsbetrag, kann man immer nach aktueller Rechtslage 20% frei auf die ersten 5 Jahre verteilen. Und jetzt werden das 50%. So, stellt euch jetzt mal nochmal diesen Photovoltaikanlagenfall vor, wo viele dann so einen Investitionsabzugsbetrag ziehen. Du hast heute die Idee, eine Anlage für 400.000 Euro zu kaufen. Das heißt, du schreibst in deine 24 oder vielleicht hattest du dir auch schon letztes Jahr die Idee, schreibst in deine 23er Steuererklärung einen Abzugsbetrag von 200.000 Euro rein. Das ist der Maximalbetrag. In 2026 kaufst du die dann. Dann ziehst du von deiner Bemessungsgrundlage, von dem Kaufpreis von 400.000 Euro, ziehst du den IAB, den du 2 bis 3 Jahre vorgezogen hast, schon mal die 200.000 ab, also die Hälfte. Restbuchwert?
200.000.
Jetzt kannst du davon im Anschaffungsjahr noch mal 50% ziehen. Das heißt, noch mal 100.000 Euro Kosten gegen deine Steuer.
Das summiert sich dann auf. Es ist 50% auf den Rest. Ich habe dann effektiv 75%.
Also ich habe dann noch 100.000, die ich über die Laufzeit dann abschreibe, übrig.
Genau, und da hatten wir ja gerade noch ein Thema, bewegliche Wirtschaftsgüter, degressive Abschreibung. Das heißt, die verbleibenden 100.000, auf die gilt meines Erachtens, wenn das dem Entwurf entsprechend dann durchgesetzt wird, nochmal, dass du neben der Sonderabschreibung, neben den 100.000, ja nochmal 25% degressive Abschreibung machen kannst.
Was? Also über 4 Jahre dann?
Nee, weil dann ja im nächsten Jahr degressiv bedeutet ja, du hast heute die Rest 100.000, nimmst 25% weg. Im nächsten Jahr nimmst du 25% von 75 weg. Aber Richtung Limes.
Aber krass, wenn ich mir jetzt die Kalkulation der PV-Anlage vorstelle, dann ist das natürlich sensationell, wie viel steuerlichen Verlust ich quasi generiere in diesen ersten Jahren. Und danach ist dann aber echt bitter, ne? Muss man einfach im Kopf haben, was man dafür, sind wir ein paar Mal drüber gestolpert, ne? Was man sich da einfach für einen Steuerkredit auch irgendwie nimmt, ne?
Das ist
ich hab's ja dann auch abgeschrieben.
Die Steuer ist nicht anders als bei einer Sanierung im Privatvermögen mit danach steuerfreiem Verkauf einer Immobilie. Da ist die Steuer wirklich weg.
Ja.
Ist sie hier nicht weg, sie ist verschoben.
Richtig.
Nachträglich zahle ich sie dann, weil ich auf die Einnahmen aus PV kaum noch eine Abschreibung gegenrechnen kann und überdurchschnittlich hohe Steuern darauf bezahle. Ja. Aber es hilft extrem bei der Steuerplanung, Punkt 1. Ne? Ich kann Steuern da hinschieben, wo ich sie brauche, in Jahre, wo mir das gut passt.
Ja.
Punkt 2, ich kriege vom Finanzamt das Geld, das ich für die Anlage der PV-Anlage brauche, quasi gestellt. Sogar mehr als das nötige Eigenkapital. Ich habe einen Liquiditätsvorteil im Hier und Jetzt.
Aber gestellt, nicht geschenkt?
Ich kriege es gestellt.
Ich zahle die Steuern hinten wieder.
Aber ich kann erstmal eine Anlage kaufen, für die ich eigentlich das Geld nicht hätte. Ja. Ne? Und Punkt 3, ich habe einen riesen Barwertvorteil. Also Geld heute auf dem Konto ist einfach viel mehr wert als Geld in 10 Jahren oder in 15 Jahren.
Genau, ich will nur wieder das Gleiche sagen, was wir bei Immobilien auch immer sagen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, die PV-Anlage in sich rechnet sich nicht, dann kannst du dir die in den ersten Jahren unglaublich schön rechnen mit diesen Steuervorteilen und machst es möglicherweise und vergisst, was dann hinten raus passiert.
100%ige Zustimmung,
Aber es ist krass, wie sich die Dinge dann jetzt auch aufsummieren, ne? Mit einem vernünftig geplanten IAB, danach Sofortabschreibung, danach degressive AFA, das ist ein krasser Unterschied zu früher.
Ja.
Okay, dann kommt dein Lieblingspunkt, Stefan.
Ich wollte intervenieren, dass er nicht reingenommen wird.
Genau, Werbungskosten, das ist unglaublich. Es geht jetzt hier um Millionen. Der Verpflegungsmehraufwand von 14 Euro auf 15 Euro.
Ja, also.
Setz uns ins Bild, Martin.
Ich will jetzt die tollen Themen, die wir bisher angesprochen haben, der Lächerlichkeit preisgeben. Aber das auch Kleinvieh macht der Mist, wie man sagt. Also wer zu seinen Immobilien fährt und als guter Investor macht man das ja mindestens einmal im Quartal, dass man seine Immobilien abfährt. Da ist ja auf einer Dienstreise, also es ist eine Fahrt, Wohnung, Arbeit. Und der kann erstmal die tatsächlichen Kfz-Kosten absetzen, die man auch ermitteln kann über die Kosten, die man hat für sein Fahrzeug im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern. Der kann für länger als 8 Stunden Abwesenheit von seinem üblichen Arbeitsplatz jetzt nicht mehr 14, sondern Achtung, 15 Euro geltend machen laut Wachstumschancengesetz. Genau. Und
gehst du nochmal aufs Maxi-Menü ein Ketchup oben drauf.
Er holt noch einen raus. Also.
Und ganz zum Schluss haben wir jetzt sogar, wer nur gelegentlich vermietet und hat dabei Einnahmen von 1.000 Euro, kann die steuerfrei behandelt, wird es eine Freigrenze bei der Vermietung geben.
Gut, also Letzteres ist so für, ich habe einmal im Jahr was untervermietet vielleicht und jetzt muss ich da keine Erklärung machen. Aber
das ist ja ganz angenehm eigentlich.
Du hast gerade, jetzt möchte ich den Punkt nochmal, ne? Du meinst, komm, lass uns drin lassen, aber lass uns in den Kontext setzen, warum ich dafür war, es nicht reinzunehmen. Ja. Wer sich ernst, ich weiß, diese Steuervideos werden total gerne geguckt auf YouTube und Leute kaufen Bücher, wo sowas erklärt ist, dass man das hier, jeder, der sich damit beschäftigt und glaubt, da hat er jetzt was gefunden, hat nicht verstanden, worum es beim Steuernsparen wirklich geht. Es ist einfach komplett Wumpe, ob ich 15 Euro oder 14 Euro Verpflegungsmehraufwand irgendwo absetzen kann. Am besten, ich beschäftige mich gar nicht damit, sondern verstehe, wie die Dinge funktionieren, über die wir vorher gesprochen haben, wo es um Tausende und Abertausende Euros jedes einzelne Jahr geht, teilweise automatisiert für 10 Jahre, wenn man es einmal aufgesetzt hat. Statt zu gucken, ob ich, ne, genau wie kann ich noch 2 Kilometer mehr herfaken auf dem Weg zur Arbeit und noch 3 Tage erfinden, wo ich noch irgendwo hin musste und sowas. Das ist einfach, so spart man keine Steuern. Das ist so wie glauben, dass ich quasi am Ende finanzielle Freiheit dadurch erringe, dass ich jeden Cent 3-mal umdrehe und noch 5 Euro meine Lebenshaltungskosten reduziere. So löst es nicht. Ne?
Ja,
und das richtig. Ist völlig falscher Fokus, finde ich.
Ja. Also ich weiß, dass bei euch Marco die Excel-Tabelle führt mit den 14, 15 Euro.
Genau. Ja. Okay, nochmal, das waren jetzt, glaube ich, ausschnittsweise dann auch wirklich ein paar Dinge, die man machen kann als Immobilieninvestor, die dann wirklich auch viel bringen. Und immocation.de/Steuerwebinar gibt es den kompletten Überblick. Live-Webinar mit dir, am besten jetzt gleich anmelden. Und 2024, deine Summary, Steuern sparen, kann man.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Vielen Dank.
Gerne.
Bis zum nächsten Video.
Bye, bye.
So, wir melden uns noch einmal ganz kurz zurück. Wir haben nämlich gerade in der Nachbesprechung eine Sache noch bemerkt, die wir korrigieren wollen. Wir haben gerade bei der Photovoltaikanlage mit dem Beispiel gesagt, wir haben erst den IAB, der bringt uns 50%, dann die Sonderabschreibung 50% auf den Rest, Martin. Ne?
Ja.
Dann haben wir noch quasi noch von den 400.000 noch 100.000 Euro Restbuchwert. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt ja auch noch die degressive AFA und hatten gerade im Schnellverfahren behauptet, die wäre jetzt 25% groß.
Ja.
Das wäre diese Maximalgröße. Korrekt ist aber, dass 2,5-fache der regulären Abschreibung, die bei einer PV-Anlage 5% beträgt, weil die auf 20 Jahre abgeschrieben wird und damit sind es 12,5% vom Restwert, also nochmal 12.500 Euro.
Ganz genau, sodass dann damit ich nicht den nächsten Rechtsfehler mache, 87.500 bleiben dann übrig. Und wir haben jetzt die Zahl in Prozent nochmal ausgerechnet. Ne?
Effektiv habe ich 78% der Anlage bis zum Anschaffungsjahr abgeschrieben, wenn ich möchte.
Im ersten, genau, ja. Super.
Genau. Damit richtig.
Ja, immocation.de/Steuerwebinar für mehr Details.